Muttertag ist heute und das ist eine gute Sache. Und ich freue mich und wünsche mir auch, dass die Mütter hoffentlich nicht nur heute geehrt werden und wir nur heute an unsere Mütter denken. Bevor ich auf die Predigt eingehe, die heute oder diesmal nichts direkt mit dem Muttertag zu tun hatte, möchte ich doch einen Gruß auch an die Mütter weitergeben. Ein Dankeschön an die Mütter in Form eines Gedichtes. Wir wünschen dir alles Liebe zum Muttertag. Ich danke dir für Liebe und so manche Gabe, die ich von dir im Leben empfangen habe. Wer hat miterlebt meinen ersten Atemzug? Du, Mutter, die mich unter dem Herzen trug. Wer war dabei, als ich erste Schritte machte? Du, Mutter, die dabei über mir wachte. Wie oft haben deine Gebete mich begleitet und Gottes Arm bewegt, der mich treu geleitet. Wie oft hast du für mich zum Herrn Jesus gefleht, dass er mich behüte und es mir wohl ergeht. Wie oft hast du auch an mich seufzend gedacht, wenn ich in Gefahr, ob bei Tag oder Nacht. Wenn Tage voll Sorgen zu Ende gingen, warst du im Gebet für mich oft am Ringen. Du liebtest mich trotz mancher Mühen und Plagen, dafür möchte ich von Herzen Dankeschön sagen. Möge Gott deiner großen Liebe gedenken und dir ein gesegnetes Leben schenken. Ein paar Gedanken für die Mutter, wenn es hier darum geht, hast für mich gebetet, hast an mich gedacht. Und wenn du jetzt alt genug bist, tust du das Gleiche für sie. Gebet ist so eine gute und so eine wichtige Sache. Diese Gebetsanliegen, die wir gehört haben, dass wir füreinander beten können und es dann auch tun, hoffentlich. Das ist so wichtig. Nehmt diese Dinge mit, die Gebetsanliegen von vorhin. Nehmt eure Mutter mit ins Gebet und vergesst nicht, ihr zu danken. Ich sagte eben schon, dass ich heute nicht über den Muttertag und über die Mutter predigen werde, sondern ich möchte heute mit euch zusammen einige Gedanken machen über die Himmelfahrt. Wir haben Donnerstag Himmelfahrt gefeiert und durchaus so die überspannende Frage stellen, was hat Himmelfahrt eigentlich mit meinem beziehungsweise auch mit deinem persönlichen Leben zu tun. Denn eigentlich ist ja schon alles passiert, was so nötig war. Die Kreuzigung und die Auferstehung, was wir Ostern nennen, es ist eigentlich schon längst verklungen, oder? Wenn wir dann aber die Bibel weiterlesen, dann sehen wir, dass in den Wochen nach Ostern sich Jesus noch mehrfach seinen Jüngern gezeigt hat. Und nicht nur den 11 Jüngern, sondern auch andere, einfach denen, die an ihn glaubten. Und am 40. Tag nach der Auferstehung, das war letzte Woche Donnerstag, da lesen wir für den 40. Tag dann Folgendes in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 11. Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 11. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie verwundert zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der vor euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Der Feiertag Christi Himmelfahrt, der so durchaus noch in dem Kalender auch steht, er wirkt eher unscheinbar. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch eher wie so ein Anhängsel von dem Werk Jesu. Eigentlich so, ja, irgendwie, es war vielleicht noch ein Teil, aber wie oft machen wir uns überhaupt Gedanken darüber? Vielfach ist dieser Tag in unserer Gesellschaft gänzlich vergessen. Denn dieser Feiertag, dieser christliche Feiertag, er ist ersetzt worden durch den Vatertag. Und ich merke es auch durchaus in Gemeinden, dass Himmelfahrt nicht mehr Himmelfahrt genannt wird, sondern Vatertag mittlerweile auch schon genannt wird. Vielleicht für viele ein passenderer Begriff, eher ein Besäufnistag. Es ist eher traurig, wenn man sich dann die Leute anschaut, die dann den Vatertag in der Form verbringen, sind es meist noch gar nicht mal Väter. So jung sind die Leute und nutzen dann den Vatertag dafür. Aber was passierte Himmelfahrt eigentlich? Hast du dir schon mal wirklich Gedanken darüber gemacht, Himmelfahrt? Ich möchte die Ausführungen aufteilen in drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir Menschen, wir sind gefangen in Raum und Zeit. Der zweite Punkt ist, da geht es um die Grenzüberschreitungen Jesu. Und beim dritten Punkt, Jesus hat sein Ziel erreicht und seinen Auftrag dargelassen. Wir sind Gefangene in Raum und Zeit. Wir leben in einem Raum. Im Moment hier in diesem Raum. Aber wir leben auf der Erde und das eine ganz bestimmte Zeit. Wir versuchen unser Leben durch verschiedene Dinge zu verlängern. Manchen gelingt es ein bisschen, aber das ist unerheblich. Und hierfür eigentlich völlig irrelevant. Wir leben eine bestimmte Zeit in einem Raum. Und wir bewegen uns in Länge mal Breite mal Höhe. Drei Dimensionen. Länge, Breite mal Höhe. Da kommt von euch keiner drüber hinaus. In diesen drei Dimensionen leben wir. Und in 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 9 und 10, da sagt Gott uns, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Das macht ein wenig deutlich, dass wir, ich gebrauche mal einen anderen Begriff dafür, eigentlich nur Fragmente des Gesamten sehen und wir mit und in unserem Leben eigentlich nur ein kleines Puzzleteil, ein Fragment sind. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir sind und wir dürfen ein Teil, ein Fragment in dem Plan Gottes sein. Das wird sich irgendwann mal ändern. Ja, die Verheißung haben wir. Dann werden wir das Ganze sehen, werden wir bei Gott sein. Aber bislang sehen wir nur immer kleine Dinge. Unsere Vorstellungskraft, sie ist nicht unendlich. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Wir sind, also unsere Vorstellungskraft ist sehr, sehr begrenzt. Aber über diese Begrenztheit hinaus gibt es auch eine unsichtbare Dimension. Ich nenne es auch durchaus mal eine Parallelwelt zu der Welt, in der wir jetzt leben, in der wir uns bewegen, die wir sehen. Gibt es eine Parallelwelt, von der wir ahnen, wir merken das immer wieder, dass jeder Mensch immer wieder auf der Suche ist nach dem Übernatürlichen, nach irgendwelchen mystischen Dingen, nach Begegnungen der dritten Art, was auch immer das bedeutet, irgendwie eine Ahnung, es muss doch irgendetwas mehr geben, wie das, was ich sehen kann. Diese Ahnung haben wir, auch wenn wir Gott nicht kennen. Denn die Bibel erzählt uns auch ganz direkt und konkret davon, dass es diese Welt gibt. Zum Beispiel der Daniel. Der Daniel, er hat 3 Wochen gefastet und gebetet. Und nach 3 Wochen kam ein Engel zu ihm. Und das ist Daniel Kapitel 10. Das ist eigentlich hochinteressant. Da kommt der Engel zu Daniel, nachdem er 3 Wochen gefastet hat. Dann sagt der Engel zu Daniel: Entschuldige, dass ich jetzt erst komme, aber ich habe da hinten mit Königen gekämpft und kam da einfach nicht weg. Bis der Erzengel Michael endlich mir zur Hilfe kam, er hält die Stellung, so bin ich im Moment hier, muss aber auch gleich wieder zurück. Boah, da hat Daniel einen Einblick in eine Dimension bekommen, wo wir uns eher selten eine Vorstellung von machen. Dann sprach der Engel mit ihm und ist dann wieder zurückgegangen an den Platz, wo Erzengel Michael für ihn in dem Moment die Stellung gehalten hat. Das ist unglaublich. Welchen Einblick er dort hatte. Oder 1. Samuel Kapitel 28, da lesen wir davon, dass Gott gegenüber König Saul geschwiegen hat. Er hat nicht mehr mit Saul gesprochen, weil Saul so ungehorsam war. Und lauter Verzweiflung ist Saul zu einer Wahrsagerin gegangen, war verboten. Er ist trotzdem hingegangen und er hat den Propheten Samuel im Totenreich befragt. Und er kam sogar. Es war erschreckend, was Samuel ihm gesagt hat. Unter anderem, du wirst morgen sterben. Und genauso passierte es. Aufgrund seiner Schuld und Sünde und seiner Ablehnung. Auf der einen Seite auf Ablehnung Gott gegenüber. Wollte von Gott nichts mehr wissen. Wollte aber doch, dass Gott mit ihm spricht. Eigentlich paradox, oder? Geht es uns nicht auch manchmal so? Da hatte Saul einen Einblick, hat er in diese Parallelwelt bekommen. Die 3 Jünger mit Jesus auf dem Berg, die begegnen Mose und Elia. Die haben da einen irren Einblick in diese Parallelwelt, in diese unsichtbare Dimension bekommen. Der Stephanus, Apostelgeschichte Kapitel 7, als er gesteinigt wurde, er sieht den Himmel offen. Dass Gott hat ihm die Augen geöffnet für diese Parallelwelt. Und er hat Jesus gesehen, konnte hineinschauen. Hat Jesus gesehen, wie er neben Gott steht. Denn kurz danach ist er verstorben. Johannes, er hat sich eine geraume Zeit in dieser Parallelwelt, in dieser unsichtbaren Welt bewegt. Und hat all diese Dinge aufgeschrieben in der Offenbarung. Hat viele zukünftige Dinge gesehen. Es ist alles in dieser unsichtbaren Welt, für uns unsichtbaren Welt geschehen. Für Gott, für die Engel, für den Satan und auch für Jesus ist es kein Problem, diese Grenze zu überschreiten. Von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Für uns Menschen schon. Wir sind gefangen in Raum und Zeit. Aber Jesus, er kann diese Grenze überschreiten. Und während der 40 Tage nach der Auferstehung überschritt Jesus diese Grenze auch immer wieder. Er zeigte sich immer wieder seinen Jüngern, den 11 Jüngern, aber auch größeren Gruppen bis 500 Gläubigen oder Menschen, die an ihn glaubten, gleichzeitig. Dadurch schritt Jesus immer wieder diese Parallelwelt. Und mögen wir uns auch vielleicht fragen in diesem Zusammenhang, ja, wo war Jesus denn wirklich in dieser Zeit? Hat er sich, während er sich nicht den Jüngern zeigte, irgendwo versteckt? Oder war er wirklich in der unsichtbaren Welt? Ist er nur, um sich zu zeigen, eben mal zurückgesprungen so durch diese Grenze? Nun sagt uns die Bibel nichts Konkretes darüber. Sagt nicht ganz klipp und klar, so ist es. Wir könnten spekulieren, wenn wir wollten. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es genauso war. Aber er zeigte sich immer wieder. Er war plötzlich da, da war er wieder plötzlich weg. Für uns fast unvorstellbar. Aber dann wurde er, wie wir es hier gelesen haben, emporgehoben im Beisein von einigen Jüngern, von Leuten, die an ihn geglaubt haben. Er wurde emporgehoben und von einer Wolke aufgenommen und war plötzlich weg. Warum? Warum ist das eigentlich so gelaufen? Wenn er vorher schon immer erscheinen konnte und weg war, warum war er nicht einfach so weg? Und ist dann weggeblieben. Die Wolke nahm ihn auf. Wir finden die Wolke immer wieder als Bild für Gott. Gott zeigte sich immer wieder im Alten Testament und auch bei der Verklärung, was ich gerade schon erwähnte. Auch da war eine Wolke im Spiel. Gott näherte sich immer wieder den Menschen und seinem Volk in einer Wolke. Von daher ist auch dieses Sinnbild oder dieses Bild für die Jünger, das haben sie verstanden, das war völlig normal und präsent in ihrem Denken. Er ist wirklich, sie haben es gesehen, aufgefahren und Gott hat ihn bildlich, wirklich oder direkt aufgenommen. Jesus, er musste bei seiner Himmelfahrt körperlich sichtbar verschwinden. Nicht nur klammheimlich, sondern er musste wirklich so verschwinden, dass es die Jünger sehen konnten, damit er anschließend überall und immer bei uns sein kann. Zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde konnte er nur an einem Ort gleichzeitig sein, wanderte von einem Ort zum anderen, aber er musste verschwinden, damit er jetzt, heute, überall bei uns sein kann. Jesus, er kehrte zu seinem Vater zurück. Und in diesem Sinne, wenn wir das uns bildlich vor Augen halten, in diesem Sinne ist Himmelfahrt auch Vatertag. Ist dieser Begriff gar nicht so falsch gewählt? Wenn wir das einmal aus dieser Perspektive uns anschauen. Weil wir an den Vater Jesus Christus dann in diesem Moment hoffentlich in Zukunft auch mehr denken. Wenn ihr nochmal zu diesem Himmelfahrtstag, zum Vatertag kommt nächstes Jahr. Und Gott, er wird uns ja immer wieder als Vorbild für den guten Vater vor Augen gemalt und dargestellt, als gutes Beispiel gegeben. Und der Vatertag, wie wir ihn in unserer Gesellschaft hier heutzutage, in unserer Gegenwart haben, er wäre wirklich kein so schlechter Tag, wenn gerade die Väter in unserer Gesellschaft an diesem Tag anfangen würden, ihre Verantwortung und ihre Rolle als Vater den Kindern gegenüber, als Ehemann der Frau gegenüber, die Verantwortung für die Familie wirklich ehrlich und ernst zu übernehmen. Wisst ihr, was dann passieren würde? Dann hätten wir ganz viele Missstände, Probleme, Verbrechen, so viel kaputte Leute, die es in unserer Gesellschaft gibt, überhaupt nicht mehr. Die würde es gar nicht mehr geben. Aber es haben sich so viele davongeschlichen und sie nehmen ihre Vaterrolle nicht wahr. Selbst an dem Vatertag nicht, den sie zu einem Besäufnistag gemacht haben, der wenig hilfreich ist, sondern eher noch mehr zerstört. Jesus, er ist nicht in der Geschichte begraben, sondern er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und er herrscht, er handelt, er spricht, er führt und er baut seine Gemeinde hier auf der Erde. Jesus, er hat die Grenze überschritten und er überschreitet sie auch heute immer wieder. Nicht unbedingt für uns sichtbar in Form eines körperlichen Gestalt oder einer körperlichen Gestalt, sondern so kann er immer und überall bei allen von euch gleichzeitig sein, bei allen Geschwistern auf der ganzen Welt. So, er hat letzten Endes mit der Himmelfahrt sein Ziel erreicht, wofür er auf die Erde kam. Aber er hat auch seinen Auftrag dagelassen. Weihnachten ist Jesus geboren. Er begann seinen Auftrag als Mensch in der sichtbaren Welt. Ostern ist er gestorben und wieder auferstanden. Und er hat dadurch die Rechnung für die Sünde der Welt, der Menschheit und deine bezahlt. Er hat dem ewigen Tod die Macht genommen und so können wir Vergebung bekommen, wenn wir ihn darum bitten. Es ist keine Allerweltsvergebung, er ist einmal gestorben, damit sind automatisch alle Menschen in der gesamten Weltheitsgeschichte gerettet. Ob ich da nur irgendetwas von weiß, ob es mich interessiert oder nicht, dieser Gedanke ist eine falsche Lehre. Sondern du musst Jesus um Vergebung deiner Schuld bitten. Am 40. Tag nach seiner Auferstehung ist er wieder sichtbar in die unsichtbare Dimension, in die Parallelwelt zurückgegangen und er regiert dort zur rechten Seite Gottes. Von wo aus, das sagen die Engel, er wieder zurückkommen wird, auf genau die gleiche Art und Weise. Und dann wieder 10 Tage später, also von letzter Woche Donnerstag, 10 Tage oder am 10. Tag weiter, bisschen Mathe, ist dann der Heilige Geist ausgeschüttet worden. Ich stelle mir das dann immer so vor, wie so ein 10 Liter Eimer Wasser, wusch, einmal so über die Jünger so rüber, ausgeschüttet. Nicht nur so, mal gucken, sondern sie haben ihn wirklich, sie wurden komplett nass, würden wir so in diesem Zusammenhang sagen. Ja, sie sind wirklich als Ganzes voll mit dem Heiligen Geist geworden. Nicht nur, wie der Gedanke aufkommen kann, eine Flamme auf dem Kopf halt nur so ein bisschen, sondern sie sind komplett erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das heißt, jeder Mensch bekommt auch automatisch den Heiligen Geist bei seiner Wiedergeburt. Nicht erst irgendwann später durch die besondere Auflegung von Händen oder besonders gesegneten und ich weiß nicht welchen Händen es dann alle sein müssen, der Heilige Geist dann weitergegeben wird, sondern bei deiner Wiedergeburt bekommst du den Heiligen Geist. Jesus hat sein Ziel erreicht und seinen Auftrag dagelassen. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es waren also genau 10 Tage. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder auf? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Das sind vier Kreise, die immer größer werden. Und wir befinden uns im vierten Kreis, im letzten. Zu dem Zeitpunkt befanden sich die Jünger im ersten. Wir sind weit gekommen. Ja, wir befinden uns im Endstadium, sozusagen. 10 Tage haben sie gewartet, bis es dann soweit war, der Heilige Geist kam. Und was machst du jetzt, wenn du wiedergeboren bist, du den Heiligen Geist bekommen hast? Was machst du in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt? In deinem festgesetzten Rahmen. Was machst du jetzt? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Denke mal, grübel mal ein bisschen. Womit ist dein Tag jeden Tag gefüllt? So für dich. Du arbeitest, gehe ich mal von aus. Zumindest die meisten von uns. Oder du gehst zur Schule, studierst, hast eine Menge Aufgaben. Vielleicht im Haus, Hof und Garten. Hast Hobbys. Vielleicht ist die Gemeinde auch dein Hobby. Gibt viele Dinge. Hast du vielleicht auch viel Zeit, wo du Däumchen drehen kannst? Lebst vielleicht auch ein frommes Leben? Und lässt es dir vielleicht auch gut gehen? Ich weiß es nicht genau, womit du dich immer den ganzen Tag beschäftigst. Kann es vielleicht auch sein, dass du dich bedienen lässt? Nicht von deiner Frau und nicht von den Kindern. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Dass du dich von Jesus bedienen lässt. Herr Jesus, ich hätte da ganz gerne, dass ich immer gesund bin. Ich denke, ich kann schon erwarten, dass ich einen guten Job habe. Dass meine Kinder geraten, wenn ich denn welche habe. Und so weiter und so weiter. Herr, tu dies, Herr, tu das. Hilf mir hier, hilf mir da, hilf mir dort. Du dich bedienen lässt von Jesus, den Dingen, die du haben willst. Jesus, er hat sein Ziel erreicht. Er hat aber auch einen Auftrag dagelassen. Merken wir eigentlich diesen Zusammenhang? Ist dieser Zusammenhang eigentlich schon mal so bewusst geworden? Diesem unscheinbaren Feiertag? Du hast einen Auftrag bekommen bei deiner Wiedergeburt. Automatisch mit dem Heiligen Geist. Nämlich Zeuge zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Jesu Himmelfahrt und sein Auftrag an dich, die gehören zusammen. In der Regel trennen wir das. 2 Dinge. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, ist eine Sache, fertig. Wir sollen Zeugnis sein, hat mit der Himmelfahrt eigentlich in unserem Gemeindeleben in der Regel nichts zu tun. Wir bringen es zumindest, ist mir nicht so bewusst, eher selten bis gar nicht so zusammen. Und doch ist es eine Einheit. Und ich sagte, erzählte vorhin kurz, dass wenn die Väter an dem Vatertag, wie er dann immer genannt wird, mal anfangen würden, ihre Verantwortung wahrzunehmen, dass wir dadurch ganz viel, sehr, sehr viel weniger Missstände, Probleme, Schwierigkeiten, Verbrechen in unserer Gesellschaft hätten. Ich denke, das ist gut nachvollziehbar. Und wisst ihr, wenn jedes Kind Gottes genau diesen, seinen Auftrag, den er hier bekommen hat, wahrnehmen würde, Zeuge für Jesus zu sein, und anschließend, das was wir in Matthäus Kapitel 20 in dem Missionsbefehl, wie wir immer ihn nennen, lesen, dann anschließend die Kinder, die neu zum Glauben gekommen sind, Wenn wir sie dann begleiten würden, wenn wir sie lehren würden, wenn wir sie schulen würden, Zweierschaften bilden würden und jeder von uns eins, zwei, wahrscheinlich maximal drei solcher Zweierschaften hätte, wir in unserer Gemeinde und in allen anderen Gemeinden, dann hätten wir alle Hände voll damit zu tun. Diese Geschwister, dieser neuen Kinder Gottes zu begleiten, zu helfen, zu trainieren. Und wisst ihr, dann hätten wir so viel weniger Probleme, Schwierigkeiten, Missstände, Konflikte und Spaltungen in unseren Gemeinden. Dann hätten wir gar keine Zeit mehr, uns über so furchtbar viele Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten zu streiten, weil wir genügend ausgelastet wären. Jesus, er will keine Fans, sondern Jesus, er möchte Nachfolger. Ich habe hier ein Buch, das heißt, Jünger wird man unterwegs. Jünger wird man unterwegs. Also nicht im Stehen bleiben und gucken, wie geht das, wie kann ich Jünger werden. Ich lese die Bibel einmal jedes Jahr durch, von vorne bis hinten. Und dann mal gucken, was passiert. So wirst du kein Jünger. Jünger wird man unterwegs. Ich möchte uns mal gerne zwei Abschnitte oder zwei Absätze aus dem Buch von Dallas Willard, hat es geschrieben, vorlesen. Aber genau da liegt das Problem. Wer von uns Christen ist heute überhaupt noch ein Jünger Jesu? Wer von uns folgt Jesus so, dass der Begriff Jünger auch wirklich gerechtfertigt wäre? Ein Jünger, er ist ein Schüler, ein Lernender, ein Lehrling, ein Anwender, wenn auch im Anfangsstadium. Jünger Jesu ist im neutestamentlichen Kontext jemand, der sich nicht nur zu einem Paket von Überzeugungen bekennt, sondern seine wachsende Erkenntnis über das Leben im Reich Gottes auf jeden Bereich seines irdischen Lebens anwendet. Jesus hat klar und deutlich gesagt, was unsere Aufgabe ist. Wir sollen selbst Jünger Jesu sein und andere zu Jüngern machen, nicht zu bekehrten Christen, auch nicht zu Mitgliedern einer bestimmten Glaubensgemeinschaft. Weder hat uns Jesus aufgetragen, Eintrittskarten für den Himmel zu verschenken, oder den Menschen zu zeigen, wie sie nach dem Tod eine Runde weiterkommen. Noch besteht unser Auftrag darin, das grausame Unrecht auf dieser Welt auszurotten oder erfolgreiche Kirchen zu unterhalten. Das sind alles gute Dinge, zu denen unser Herr Jesus jeweils etwas zu sagen hatte. Sie alle können auch entscheidend vorangebracht werden, aber nur wenn wir die Rolle einnehmen, die er uns zugedacht hat. Schüler Christi, die ihr Wissen anwenden und immer wieder neue Schüler hervorbringen, die das genauso tun. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dann tritt alles andere, was wir tun oder lassen, weit in den Hintergrund. Wenn wir als Jünger anderen geholfen haben, selbst Jünger von Jesus und nicht unsere eigenen zu werden, können wir uns gemeinsam mit ihnen in die übernatürliche Gegenwart des dreieinigen Gottes begegnen und eine soziale Einheit bilden, die die Welt noch nicht gesehen hat. Einige kurze Gedanken zum Thema Jünger sein, was es bedeutet, diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, mit seinem Weggehen. Was es ausmacht. Und das, was Jesus von dir erwartet, ist einfach sein Auftrag zu erfüllen, diesem Auftrag nachzukommen. Das ist nicht kompliziert und das ist nicht vage formuliert, schwammig. Das ist kurz, knapp in einem Satz. Sehr prägnant. Ich muss dich aber warnen. Es kann nämlich passieren, dass du dein eigenes bisheriges Leben und Verhalten in vielen Bereichen ändern müsstest, wenn du anfängst, genau das zu leben. Mit der Himmelfahrt Jesu, denke ich, können wir mit Fug und Recht sagen, begann die wichtigste Auftragsvergabe der Menschheitsgeschichte. Wir kennen Auftragsvergabe, wenn etwas gebaut werden soll, Ausschreibungen, irgendwann wird der Auftrag vergeben. Die wichtigste Auftragsvergabe der Menschheitsgeschichte hat Jesus an Himmelfahrt weitergegeben. Du hast einen Job zu tun. Und du bist einfach ein Teil davon. Und weißt du, es gibt im Grunde genommen nur einen einzigen Grund, warum du heute Morgen hier bist. Warum du überhaupt noch lebst. Warum hat Jesus dich nicht in den Himmel emporgehoben oder in die Parallelwelt rübergenommen ebenso bei deiner Wiedergeburt? Warum nicht? Du hast einen Job zu tun. Du hast eine Aufgabe hier und heute und morgen und in der nächsten Woche. Das ist der einzige Grund, warum Jesus dich noch nicht von der Erde weggenommen hat. Zeuge zu sein für das, was Jesus getan hat und du erlebt hast. Entscheide dich heute Morgen, diese Entscheidung, diese Herausforderung Jesu anzunehmen. Amen.